Jawohl,
es
geht los.
FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM live aus dem Donausalon mit der Plattform. Etwas zu späterer Zeit als üblicherweise, aber aus dem Grunde, dass wir hier aus dem Donausalon vom Ulmer Donaufest heute live berichten. Und ja, wenn wir so ein Thema live vor Ort gehen, dann haben wir natürlich auch das entsprechend passende Thema gesucht. Und so sprechen wir heute eine Stunde lang mit dem Bernd Hummel, der auch unter dem Namen Donauläufer bekannt wurde. Lieber Bernd, ganz herzlich willkommen. Jetzt weiß ich nicht, ob man dich auch hört.
Ja, Michael, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier.
Ja, freut mich, dass du da bist und dass es geklappt hat. Der ein oder andere kennt dich vielleicht, hat vielleicht sogar dein Buch gelesen, das hier vor uns liegt. Andererseits, der Event, über den wir sprechen, liegt schon eine gewisse Zeit zurück. Dein Donaulauf, ich schlage vor, Bernd, vielleicht stell dich einfach mal kurz für unsere Zuhörer vor, damit man weiß, wie der Bezug zum Laufen ist und überhaupt, wer du bist, damit man ein klein bisschen mehr über dich erfahren.
Ja, dieses Buch habe ich mitgenommen, um mir selber eine Gedankenstütze zu geben. Wie du gesagt hast, das ist schon eine Weile her. 2002 war das, 12 Jahre jetzt. Und ich denke, ich brauche dieses Buch, das vor mir liegt, selber, um zu gucken, was war damals überhaupt, weil es nicht mehr ganz so präsent ist. Ich selber bin jetzt 50 Jahre alt, bin vor 20 Jahren ungefähr zum Laufen gekommen und lasse jetzt in der Zwischenzeit mehr laufen, als dass ich selber laufe, indem ich hier in der Gegend, in der Region Laufveranstaltungen organisiere.
Ja, genau. Lass laufen heißt nämlich, du bist der Mitorganisator des Ulmer Einstein-Marathon und in dieser Funktion natürlich dann auch hier in Ulm immer sehr präsent, neben auch weiteren anderen Laufveranstaltungen. Du selber bist, wie du mir mal erzählt hast, ja selber, ja, du bist Ultramarathonläufer, aber relativ spät erst zum Laufen gekommen.
Okay. Ja, also ich bin relativ spät zum Laufen gekommen, also zu diesem extremen Laufen. Ich habe vorher natürlich sehr viel Sport auch schon so gemacht, habe Sport studiert und erst nachdem ich 1996, war das glaube ich, vom Studium zurück nach Ulm gekommen bin, habe ich aufgrund einer Wette mit dem Laufen begonnen. Also ich habe mit einem Freund von mir gewettet, dass ich es innerhalb von 5 Jahren schaffe, einen Marathon unter 3 Stunden zu laufen damals. Das habe ich dann innerhalb eines Jahres geschafft gehabt und bin dann aber trotzdem beim Laufen geblieben, trotz der so schnell gewonnenen Wette.
Wobei, du bist dann ja nicht nur beim Marathon kleben geblieben, sondern du hast gleich auch den Ultramarathon umgesattelt. Vielleicht mal kurz die Definition, was ist ein Ultramarathon? Marathon weiß wahrscheinlich jeder, das sind 42 Kilometer. Der Ultramarathon, was ist die Definition des Ultramarathon? Alles größer 42 Kilometer?
Genau, also 42,195 Kilometer, um genau zu sein. Ja. Und alles, was darüber hinausgeht, nennen wir dann Ultramarathon. Genau, ich bin damals die 100 Kilometer von Biel gelaufen und auch andere Ultramarathons in der Zwischenzeit organisieren wir hier in Ulm selber einen, auch einen 100 Kilometer Lauf rund um Ulm. Von daher machen wir genau das, was wir selber erlebt haben und können.
Also auf jeden Fall ist es eine sportliche Herausforderung und ich frage das mit der Distanz natürlich auch mit dem Hintergrund. Der Donaulauf, auf den wir dann gleich noch näher kommen, hat dich ja täglich über wirklich lange, lange Etappen geführt und ja, insgesamt bist du gelaufen, habe ich so in Erinnerung, weit über 2000 Kilometer, ne?
Es waren damals genau 2500 Kilometer und die 300 fehlenden Kilometer habe ich dann nach dem Donaufest 2005 so als Zugabe angehängt von Donaueschingen nach Ulm.
Also eine gigantische Strecke, aber bevor wir auf den Donaulauf eingehen und auch auf die ganzen Zahlen und auf die verschiedenen Länder, die du dabei durchlaufen hast, schlage ich vor, dass wir einfach mal ein bisschen auf die Idee eingehen. Jetzt haben wir gelernt, wie du zum Laufen gekommen bist, wie auch die Motivation war, aber wie kommt man dann auf die Idee, einen Donaulauf zu starten? Gab es da irgendwie einen bestimmten Anlass? Gab es irgendwie einen Punkt, wo du dann die Initialzündung hattest und dir gesagt hast, ich laufe die ganze Donau ab? Wie ist das gekommen? Wie kam man auf die Idee?
Na, die Keimzelle liegt schon hier, wo wir jetzt auch sind. 1998 war das zweite Ulmer Donaufest und mir hat dieses Fest gefallen vom Ambiente her, von dem, was dahinter steht. Und ich dachte mir, es ist so vieles vertreten, kulturell, politisch und so weiter, aber der sportliche Aspekt an diesem Fest fehlt. Und ich dachte mir, den bringe ich mit ein, indem ich die Donau entlang laufe und den Menschen an der Donau von Rumänien bis hierher über Österreich nach Deutschland erzähle, dass es die Idee gibt, dass wir an einem Fluss wohnen, dass wir zusammengehören und habe das laufenderweise dann an die Menschen gebracht. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Mhm.
Also, da haben wir auch wirklich den absoluten Bezug zum Donaufest. Der Donaulauf ist ein Ergebnis des zweiten, glaube ich, oder des 98er Donaufestes, bei dem du gesagt hast, es fehlt dir was. Und dann hast du diesen Gedanken gefasst und dann hast du dich ja zu langsam an die Realisierung oder an die Vorbereitung gemacht. Und zu dem Zeitpunkt warst du aber schon Ultramarathonläufer, oder?
Jetzt lass mich mal überlegen. Nee, zu dem Zeitpunkt... zu dem Zeitpunkt bin ich im Marathon gelaufen gewesen. Aber Ultramarathon habe ich dann erst angefangen, als ich wusste, dass diese ganzen Etappen auf mich zukommen.
Das heißt, das intensive Training und die Ultramarathon-Trainings haben dann begonnen in der Vorbereitung auf den Donaulauf.
Der Donaulauf war dann 4 Jahre später und diese 4 Jahre habe ich dann genutzt, um mich körperlich und mental darauf vorzubereiten.
Und ja, wenn wir uns das anschauen, was muss man tun, um sich als Ultramarathonläufer fit für einen Donaulauf zu fühlen? Bist du dann täglich sehr, sehr viel gelaufen? Hast du noch irgendwie additive Sportarten betrieben? Wie geht man sowas jetzt auch schon vom Körperlichen an? Wir haben es vorher gesagt, du bist 2.500 Kilometer gelaufen, eine gigantische körperliche Herausforderung. Wie geht man so eine Vorbereitung an? Was muss man da tun, um diese Fitness zu erlangen?
Ja, ich wollte ja keine Bestzeiten aufstellen. Von daher war das Mittel einfach viel zu laufen.
Ja, das heißt, du bist einfach täglich viel gelaufen, bei Wind und Wetter raus.
Genau.
Immer mit Steigerung. In meinem täglichen Marathon und Ultramarathon kann man sicher nicht laufen.
Kann man hier schlecht trainieren, weil man einfach wahrscheinlich dann die Zeit auch nicht dazu findet.
Ja.
Aber wir haben in der Vorbereitung auf dieses 2002 Donaulauf 2001 schon mal eine Probe gestartet und sind von Passau nach Wien, also mit meinem Kompagnon, und haben das in 3 Tagen gemacht. Und als wir sahen, dass es gut geht, dass wir das hinkriegen können und dass wir das auch nicht nur 3 Tage, sondern auch 40 Tage hinkriegen kann, waren wir auf einem guten Weg.
Also 43 Tage, du hast es vorweggenommen, ist nachher der Donaulauf insgesamt dann lang gewesen. Also jedenfalls über einen Monat heißt es, dass ihr da täglich unterwegs gewesen seid.
Genau.
Also.
Wir hatten insgesamt 4 Ruhetage in diesen 1,5 Monaten.
Ja.
Und einer dieser Ruhetage war dann in Regensburg und das war das Fußball-WM-Finale von 2002. Also so eine Parallele zu jetzt gerade. Also die Fußball-WM lief damals und wir haben uns alle Spiele angesehen und haben unseren Zeitplan, unseren Fahr- bzw. Laufzeitplan auch immer danach getaktet.
Oh ja, das heißt, ja klar, man ist ja frei, sich selber die Zeit ein bisschen einzuteilen. Dann habt ihr zwischendrin also auf jeden Fall immer ein bisschen Pause gemacht, also gewisse Regenerationsphase eingeplant.
Ja, oder haben geschaut, dass wenn um 18 Uhr ein Spiel war, dass wir dann auch da vorbeiliefen, wo ein Fernseher war.
Okay. Ja, also sportlich jedenfalls, 4 Jahre lang hast du dich vorbereitet mit intensivem Training. Hast du dieses Training dann immer ganz allein gemacht oder hattest du dann auch noch einen Begleiter, jemand, der dich vielleicht sogar als Trainer vorbereitet hat? Oder war das wirklich autodidaktisch quasi ganz allein dein eigenes Training oder wie geht man dann sowas an?
Nein, ich laufe gerne alleine. Das ist ja auch eine der Vorzüge dieser Sportart. Man geht raus und läuft. Man braucht sich mit niemandem abstimmen und diesen Vorteil habe ich auch weitgehend genutzt und war oft alleine unterwegs, also die meiste Zeit. Klar, ja. Den einen oder anderen Trainingspartner gab es schon. Ich habe mir auch den einen oder anderen rausgesucht, den ich dann angeschrieben habe. Bekannte Ultrastreckenläufer und bin dann mal nach Garmisch gefahren und habe mit denen trainiert, aber im Prinzip war ich allein unterwegs. So wie dann während des Laufes ja auch.
Ja, was aber auf jeden Fall ja wirklich eine sehr hohe, wie soll ich mal sagen, Ausdauer oder auch Energieleistung irgendwo oder wie soll ich sagen, vor allem auch, dass man die Kraft, die Motivation dazu findet, so eine lange Strecke täglich allein zu laufen. Also ich finde das schon sehr beachtlich. Also die mentale Stärke, ne? Die muss man ja dann schon wirklich sehr...
Also schwierig war es nur am Anfang, wo noch nicht ganz klar war, ob ich es schaffen werde. Aber als ich dann nach 3-4 Tagen gemerkt habe, es geht und es geht jeden Tag besser und ich wusste, das könnte ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang machen, dann war es keine Schwierigkeit mehr. Dann war der Weg das Ziel und das Ziel aber auch vorgegeben und von daher war es gut.
Prima. Ich denke, wir haben die ersten 10 Minuten gesprochen. Wir spielen einfach mal einen Titel Musik. Und anschließend geht es dann hier weiter an der Plattform mit der Frage, wie bereitet man denn so ein großes Ereignis, so einen Donaulauf organisatorisch eigentlich vor? Musik ab. Radio Free FM, ich denke, wir sind wieder on air, hier live vom Donaufest aus dem Donausalon. Heute Nachmittag mit dem Thema Donauläufer und gegenüber sitzt oder steht der Bernd Hummel. Er ist der Donauläufer, er ist eine sportliche Legende, möchte ich fast sagen. Und wir haben schon gerade gelernt, der Bernd als Ultramarathonläufer hat also 4 Jahre sich vorbereitet auf diesen Donaulauf. Und jetzt ist so ein bisschen meine Frage, wenn man so ein großes Vorhaben plant, wie geht man da vor? Du hattest, das darf man ja vorwegnehmen, insgesamt bist du durch 8 Länder von insgesamt 10 Ländern, die an der Donau angrenzen, gelaufen. Wie geht man denn so einen großen Event organisatorisch an?
Michael, vielleicht darf ich einen kurzen Exkurs machen.
Oh ja, natürlich.
Genau, auf die Musik eingehen. Als du sagtest, du willst diese Sendung hier machen und ich soll Musik mitbringen, dachte ich mir, ich bringe was mit, was vielleicht thematisch passt. Und ich hatte aus dieser Zeit noch eine Rock-CD aus Rumänien und diese Techno-CD aus Serbien. Habe da selber schon seit 10 Jahren nicht mehr reingehört, was die Folge hatte, dass ich die Rock-CD nur die Hülle mitgebracht habe. Und diese Techno-Musik aus Serbien ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber ich dachte, es muss halt irgendwas sein, was vielleicht passt. Und wir hören aber nachher noch ein paar Lieder von Bands aus Ulm.
Ja,
genau. Und jetzt zu deiner Frage, wie macht man das organisatorisch? Da bin ich vielleicht zum Teil der falsche Ansprechpartner,
ja.
Weil die ganze organisatorische Seite hat ja Markus Ebner gemacht,
ja.
Ein Freund von mir, und der mich begleitet hat, der die ganzen Städte, die ganzen Botschaften, die ganzen Konsulate und so weiter angeschrieben hat, sich um Visa gekümmert hat und die Übernachtungen und die Kontakte gepflegt hat. Unter anderem natürlich auch mit Hilfe vom Donaubüro, das damals gegründet wurde mit Peter Langer als Leiter. Ich selber war für die Strecke verantwortlich, natürlich. Mhm. Ich wollte natürlich wissen, wo ich laufe. Und das ging damals vor allem über Kartenmaterial. Das habe ich mir besorgt. Und von Budapest bis Ulm war das ja auch kein Problem. Da gab es damals schon den Donauradweg und den sind wir auch zum Großteil gelaufen. Mhm. Und vom Schwarzen Meer bis Budapest gab es damals noch nichts. In der Zwischenzeit gibt es ja Radwege auch die gesamte Donau entlang.
Ja.
Wurde auch damals durch diesen Lauf mit angestoßen, denke ich. Mhm. Und wir sind damals einfach auf den nächsten Straßen zur Donau gelaufen. Mhm.
Das heißt im Endeffekt, du hast an die 100 Karten irgendwo im Buchladen gekauft und dir dann so die Strecken rausgesucht, markiert und dann abgesteckt, wie viel Kilometer du dann pro Tag laufen möchtest oder musst, um dann innerhalb der Zeit dann nach Ulm zurückzukommen.
So viele Karten waren es gar nicht. 1 zu 2 Millionen ungefähr im Maßstab. Ja. Von daher pro Land 2 Karten, das hat gereicht. Und die Entfernung, die haben so einigermaßen gepasst. Mhm.
Hast du dann vorab entschieden, dass du das in 43 Tagen laufen möchtest oder war das das Ergebnis der Planung oder wie ist dann zum Beispiel diese Anzahl genau der 43 Tage zustande gekommen mit der entsprechenden Laufdistanz pro Tag?
Also das Ziel war klar, 5. Juli wollten wir hier zum ersten Tag des Donaufestes 2002 einlaufen und die Planung war so auf 70 Kilometer pro Tag, pro Strecke, pro Etappe eingeplant.
Ich glaube, das muss man nochmal wiederholen und sich wirklich genauer durch den Kopf gehen lassen. 70 Kilometer über 43 Tage am Stück. Also ich kenne Marathonläufer, die laufen im Marathon, laufen im Jahr 2 Marathons und brauchen dann eine Erholungsphase. Du bist das 43 Tage am Stück gelaufen. Also ja, das ist einfach nochmal, glaube ich, muss man hervorheben, welche gigantisch sportliche Leistung das eigentlich ist.
Wie vorher schon mal gesagt, es ging ja nicht um die Intensität, sondern ich habe das ganz piano gemacht, von daher, ich hatte den ganzen Tag Zeit, von daher relativiert sich das auch wieder. Mhm.
Ja, aber die 43 Tage war also quasi dann so terminiert, dass du wusstest, du kommst am 5. an und dann habt ihr rückgerechnet und habt dann gesagt, 43 Tage, 5. Juni, das ist ungefähr Anfang Juni, dass ihr dann gestartet seid. Ungefähr, ne?
Genau, wir sind, glaube ich, Mitte Mai Richtung Tulcha ans Donau-Delta gefahren.
Dabei war sicherlich auch die Überlegung, wie ist die Witterung? Kann ja sein, dass es die größte Hitzephase ist. Hat das auch eine Rolle gespielt oder war wirklich das Ziel, am ersten Tag einfach des Donaufestes eintreffen, egal ob dann das die heiße Sommerphase ist?
Genau, das war das Ziel. 5. Juli wollten wir hier einlaufen und auf das Wetter haben wir keine Rücksicht genommen. Mhm. Es war auch dann wirklich heiß in dieser Zeit. Mhm.
war der damals 2002, der Sommer war ein heißer Sommer, oder?
Es war ein heißer Sommer und kurz danach war dieses Hochwasser überall.
Oh ja, mhm. Also von da, oh ja, stimmt, das war das Hochwasser, das legendäre. Von daher waren die Bedingungen also schon relativ herausfordernd. Du hast gesagt, der Markus Ebner, müssen wir vielleicht nochmal erwähnen. Der Markus war, ihr war zu zweit, war also quasi der Organisationsverantwortliche. Du sagtest, er hat sich um Visa, um alles Sonstige gekümmert. Das heißt, dein Part war wirklich Strecke raussuchen und laufen.
Strecke raussuchen und laufen, mhm. Genau. Und dann während der Tage in Rumänien, Bulgarien und Serbien die verschiedenen Interviews fürs Fernsehen geben. Also es war auch überall im Staatsfernsehen. Damals. Markus Ebner hat sich um die organisatorischen Sachen gekümmert, um die Sponsoren, dass ein bisschen Geld reinkam, weil das kostet ja auch und so weiter. Also wir haben uns gut ergänzt, so wie wir das jetzt auch machen. Wir organisieren ja zusammen den Einstein-Marathon.
Ja.
Ich bin für die Strecken und Helfer zuständig. Er organisiert das Ganze und guckt nach Sponsoren.
Ah ja. Und ja, vom Hotel oder Nicht-Hotel, wie habt ihr das dann organisiert? Ihr habt, glaube ich, ein Wohnmobil dann.
Wir hatten von Daimler-Benz damals ein Wohnmobil zur Verfügung gestellt bekommen und brauchten es eigentlich aber fast nie zum Übernachten, weil wir von den einzelnen Städten und Gemeinden immer eingeladen wurden.
Ah ja, das heißt, ihr habt dann im Prinzip an jeder Etappe dann schon, ja, seid ihr empfangen worden von ja,
meistens von den Bürgermeistern,
genau. Oder Bürgermeister,
ja. Und da wohnten und oder durften wohnen und übernachten und auch oft essen auf Kosten der Städte.
Ah ja, das ist ja sehr schön.
Ja, das war
schön. Und du hast gesagt, die mediale Präsenz war dann in den Ländern auch sehr groß. Ich weiß nicht, wie war das hier? War auch die mediale Aufmerksamkeit während des Laufs hier schon in Ulm gegeben oder ist das dann erst nachdem oder nachdem bekannt wurde, du bist unterwegs, du läufst hier ein und...
Also ich habe es ja nicht mitgekriegt, weil ich nicht da war, aber ich glaube, während dieser Zeit war in der Südwestpresse in Ulm und hier überhaupt relativ großes Echo. Mhm. Außerhalb von Ulm, dann in Deutschland und Österreich, hat es niemand mehr interessiert. Also je näher wir an Ulm gekommen sind, desto weniger groß war das Interesse und erst in Ulm selber dann wieder.
Naja, ja. Wenn man jetzt so ein Event auf sich nimmt, gehen wir gerade nochmal auf organisatorisch, aber im Sinne von ausstattungstechnisch auf die Dinge ein. Wenn man 2.500 Kilometer läuft, muss man ja auch optimales Schuhwerk haben oder wahrscheinlich sogar mehrere Schuhe mitnehmen. Dann braucht man wahrscheinlich je nach Klimabedingungen verschiedene Laufshirts. Weiß nicht, zwischendurch waschen wird auch schwierig sein. Was habt ihr an Ausstattung mitgenommen? Habt ihr da an der Stelle dann, was weiß ich, einen riesen Lastwagen hinterhergezogen oder ihr habt Wohnmobil gehabt? Das wird auch limitiert sein wahrscheinlich von der Ladekapazität. Wie macht man das?
Also die Sportart Laufen ist ja von daher gesehen eine dankbare Sportart, weil man nicht viele Sachen braucht.
Ja.
Ich hatte 7 Paar Laufschuhe dabei.
7?
Mhm. Brauchte dann allerdings nur 3. Also ich war überausgestattet und auch die Klamotten oder kleidungstechnisch hat sich das Ganze schon in Grenzen gehalten. Also wir konnten auch zwischendurch waschen. Also es ist nicht so, dass wir vor 6 Wochen oder ja, vor 6 Wochen Sachen dabei haben mussten. Klar, konnten wir zwischendurch auch mal Sachen in die Wäsche geben.
Ja, dann hast du gesagt, es gibt verschiedene Wege, die dann an der Donau entlang führen. Jetzt einfach nochmal da zur Rekapitulation. Ihr seid also überwiegend direkt an der Donau selber auf Radwegen gelaufen. Habe ich das richtig so verstanden?
Nee, ganz im Gegenteil. Wir sind oft auch relativ weit weg von der Donau, mehrere Kilometer auf den nächsten Straßen gelaufen. Mhm. Auf jeden Fall bis Budapest.
Mhm.
Da geht eigentlich fast nichts direkt an der Donau oder ging. Ich weiß, in der Zwischenzeit sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
Ja.
Ab Budapest gab es ja dann damals schon den Donauradweg mit den Bike-Line-Karten, die ganz gut sind. An denen haben wir uns damals auch orientiert und auch an der ganzen Beschilderung. Und da sind wir natürlich dann ab Budapest bis Ulm, waren wir dann schon oft auch direkt an der Donau.
Mhm.
So wie hier auch der Donauradweg direkt an der Donau ist.
Das heißt aber überwiegend ist es dann auch ein Lauf auf Beton, also weniger auf Schotter oder weniger auf Waldwege, es ist dann wirklich immer der harte, eigentlich der harte Asphalt, auf dem du gelaufen bist. Oder?
90% würde ich sagen, waren auf jeden Fall auf Asphalt, ja. Und es ist zwar für einen Läufer aber nicht schädlich. Es ist schön. Also man braucht nicht diesen weichen Untergrund. Man kann gut laufen auf
Boden. Ja. Und aber wahrscheinlich dann auch immer unter direkten Sonneneinstrahlung. Das heißt, du bist niemals irgendwie im geschützten Wald oder irgendwie in etwas klimatisierten oder angenehmeren Verhältnissen gelaufen. Du bist eigentlich immer dann wahrscheinlich wirklich eine Sonneneinstrahlung auf dem Asphalt direkt dann gelaufen.
Also, das stimmt, das war das Härteste, die Hitze. Vor allem dann in Ungarn wurde es damals brütend heiß, sogar der Asphalt schmolz in Österreich auf der Autobahn in dieser Zeit, das weiß ich noch. Also das war das Härteste.
Ja. Mhm.
Da weiß ich so eine Anekdote, als wir nach Giro gelaufen sind in Ungarn, als Etappenziel, war der heißeste Tag dieses Laufes und ich war vollkommen fix und fertig nach 80 Kilometern oder so. Und dann wurden wir vom Bürgermeister empfangen und wir mussten dann noch auf den höchsten Turm der Stadt, weil er uns unbedingt die Stadt von oben zeigen wollte und ich konnte einfach nicht mehr. Aber es ging dann auch.
Sagst du gerade 80 Kilometer, habt ihr also nicht 60 gleichmäßig, sondern bist du auch mal längere Distanzen
gelaufen? Mal länger, mal kürzer, genau. Es waren im Schnitt diese 70,
75. Ah, das war der Schnitt. Okay. Das heißt, zwischen welchen minimal, maximal Distanzen hast du es dann eingeteilt?
Zwischen 40 und 80, 85 Kilometer.
Zwischen 40 und 85, ja. Also einen Tag mal ein bisschen vielleicht doch kürzer getreten und am nächsten Tag dann wieder etwas intensiver weiter.
Genau.
Trotzdem, also wie gesagt, bewundere ich, wie man das so dann alles schaffen kann. Ja, und also wie gesagt, sagte schon mit Visa, das hat alles der Markus dann übernommen. Ist dann sowas organisatorisch relativ schwierig oder ist das alles ganz einfach, mit Visa überhaupt so eine Veranstaltung zu machen? Oder gucken einen dann die Behörden mit großen Fragezeichen an? Oder?
Nee, also ich glaube, das ging alles relativ problemlos. Ja. Also wir haben unser Anliegen geschildert. Wir haben auch hier einen Brief von der Stadt und vom Donaubüro immer mitgeschickt, um was es uns geht, was wir bewirken wollen. Und mit diesem Hintergrund war das Ganze kein großes Problem.
Ja, was du vorher auch schon gesagt hast, ihr habt ja dann diesen Donaulauf auch für gewisse, wie soll man sagen, karikative Events oder zumindest auch für gewisse Unterstützungsleistungen irgendwo dann genommen. Das heißt, ihr habt dann vor Ort ja auch ein bisschen was bewirkt.
Genau, wir haben Geld gesammelt mit und über diesen Lauf, mit gelaufenen Kilometern und so weiter. Man konnte Etappen kaufen als Sponsor. Wir hatten Sponsoren selber, also wir haben dann nichts behalten zum Schluss, sondern wir haben nur das ausgegeben, was wir an Ausgaben hatten und alles andere haben wir nachher gespendet und haben so, glaube ich, in jedem Land 500 Euro damals für irgendwelche Zwecke liegen lassen und dann am Ende, was übrig blieb, hier der Aktion 100.000 gegeben.
Also insofern hatten die Länder ja dann auch einen Nutzen davon. Das heißt, die Länder haben dann schon verstanden, dass da was,
einzelne Einrichtungen in den jeweiligen Ländern.
Etwas Positives dann auch für sie dann irgendwo erfolgt und eine gewisse mediale Präsenz ja dann auf jeden Fall auch da ist. Ist eigentlich dein Donaulauf in irgendeiner Weise rekordverdächtig? Gibt es da was im Guinness-Buch? Innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Tagen die weiteste Distanz oder sowas?
Nee, da gibt es ganz andere.
Ehrlich?
Also ja, die dann quer durch Australien oder quer durch Amerika laufen und das sind längere Distanzen in kürzerer Zeit.
Längere Distanzen in kürzerer Zeit?
Ja, also es war auch nicht meine Absicht, da irgendwelche Rekorde zu brechen.
Ja, nee, das hast du ja vorher auch schon erwähnt. Trotzdem, es ist einfach so eine Leistung, die ich finde, die einfach wirklich, das kann nicht jeder. Das ist einfach so beachtlich und so herausragend, dass ich es einfach bestaune. Ja. Wir können ja noch kurz ein bisschen einsteigen, bevor wir nochmal Musik spielen. Gehen wir einfach mal so die einzelnen Länder durch. Es waren, wir hatten es vorher gesagt, 8 Länder. Dann können wir da ein bisschen mal ins Tagesprogramm einsteigen. Also ihr seid von hier aus runtergefahren mit dem Auto nach wo?
Nach Tulcza.
Das liegt nach Tulcza.
Genau, die letzte große Stadt am Donaudelta. Ist ungefähr so groß wie Ulm, hat knapp über 100.000 Einwohner.
Ja. Und da habt ihr dann also, bis dahin im Auto gefahren, gesagt, hier geht's los.
Hier war der Start, Wir wurden von der Stadt, von dem damaligen Bürgermeister Mokano empfangen, waren dort ein paar Tage untergebracht. Dann gab es eine große Pressekonferenz, wo auch das Staatsfernsehen da war. Der deutsche Botschafter damals aus Bukarest kam und so weiter und so fort. Und von da aus ging es dann los.
Naja, ich würde sagen, da hören wir dann gleich noch ein bisschen näher, was es aus den einzelnen Etappen, aus den einzelnen Ländern so an Eindrücken und an Berichtenswerten gibt. Würde vorschlagen, wir spielen bis dahin nochmal Musik. Haben wir was Besonderes ausgesucht? Ich nehme an, jetzt kommt eins von deinen...
Ich glaube, jetzt kommt die Band Die Happy, die kommt hier aus der Region.
Ja.
Und die hat mich damals für mich als Neuentdeckung 2002 diese 40 Tage begleitet.
Das heißt, du hattest auch einen Walkman oder sowas?
Nee, nur abends. Also beim Laufen habe ich keine Musik. Ja. Nee, nur abends und auf der Autofahrt. Und,
Okay, dann würde ich sagen, wenn die Technik nickt, jawohl, sie tut's, dann spielen wir Die Happy und dann geht's hier weiter an der Plattform bei Radio Free FM. Fertig, oder? Radio Free FM, Plattform live aus dem Donausalon vom Donaufest hier im Studio, nein, nicht im Studio, im Donausalon mit mir, der Bernd Hummel, seines Zeichens Ultramarathonläufer und Donauläufer. Wir haben gerade gehört, wie man das Thema, ja, wie er das vorbereitet hat und sind jetzt dabei, die einzelnen Länder, die er dabei durchlaufen hat, ein bisschen näher zu beleuchten, einfach ein bisschen mehr zu erfahren über die einzelnen Länder, über die einzelnen Lauferlebnisse. Ja, wir haben gesagt, Tulcea war der Ausgangspunkt und genau. Dann ging es los.
Genau, Tulcea in Rumänien war der Ausgangspunkt. Das Donaudelta haben wir vorher nur mit dem Boot entdeckt und haben die zwei nördlich angrenzenden Staaten Ukraine und Moldawien links liegen lassen in dem Fall. Haben uns also mit Rumänien als Startort angefreundet und sind von Tulcea aus die ersten Etappen losgelaufen. Haben damals dann vom Bürgermeister oder von der Stadt einen Polizisten zur Verfügung gestellt gekriegt, der uns die ersten Etappen durch Rumänien begleitet hat, weil sie meinten, es wäre zu gefährlich, dass wir alleine durchs Land laufen würden. Aber das war total unbegründet. Also es waren die ganzen 43 Tage eigentlich nichts, was irgendwie gefährlich
war. Ja, war da die Sorge, dass man euch überfällt, kidnappt oder dass die Menschen vor Interesse dich irgendwo nicht weiterlaufen lassen oder war es wirklich Sicherheitsaspekte, dass man euch eine Polizei mitgegeben hat?
Genau, ein Polizist, der ein bisschen auf uns aufpassen sollte, warum auch immer. Vielleicht einfach nur ein Akt der Gastfreundschaft.
Okay, aber sonst war die übrige Zeit in den anderen Ländern keine Polizei, kein vorausfahrender Radfahrer oder sonst irgendwer
mit dabei? Nee, sonst nichts.
Das nicht, ja.
Nee.
Okay.
Also wir sind dann in Tulcea gestartet und es haben uns ungefähr 100 bis 200 Leute, weiß ich heute nicht mehr so genau, bis zum Stadtrand begleitet, unter anderem auch der zweite Bürgermeister damals, der damals schon ein bisschen korpulent war. Dem hat es aber dann so gut gefallen, diese ganze Aktion, dass er gesagt hat, der läuft noch ein paar Kilometer mit, außer den ersten drei bis zum Stadtrand. Und er lief und wollte einfach nicht aufhören. Und irgendwann kam ihm die Idee bei Kilometer 20, glaube ich, dass er gerne einen Marathon laufen wollen würde und ist die ersten 40 Kilometer mitgelaufen.
Ohne dass er trainiert hätte,
nicht in den richtigen Schuhen und war dann aber schon ziemlich am Ende und hatte blutige Füße und musste sich dann vom Chauffeur abholen lassen.
Ui. Also das spricht aber wirklich für Einsatz und für Motivation, alle Achtung.
Ja, zu ihm habe ich dann auch noch jahrelang Kontakt gehabt, habe ihn auch später noch zweimal besucht in Tulcea. Also ich war dann ja öfters unten in den Jahren danach. Und das war ein netter Kontakt, der jetzt allerdings leider ein bisschen eingeschlafen ist.
Ja gut, sind ja inzwischen auch schon über 12 Jahre her, aber dennoch auf jeden Fall eine nette Begebenheit. Ja, Rumänien waren dann wie viele Tage? Also die einzelnen, ich nehme an, die Etappen und die Strecke durch die einzelnen Länder ist ja nicht gleich lang. Bestimmte Länder waren kürzer, andere wahrscheinlich länger.
Es waren 4 Etappen bis zur Grenze nach Bulgarien.
4.
Genau, dann sind wir über die Donau rüber. Nach Silistra, sind dann dort 2 Etappen bis Ruse gelaufen. Wieder so, bis Silistra?
Nein, die anderen.
Ruse,
okay.
Ja. Von Ruse dann nochmal nach Rumänien gewechselt, nochmal 6 Tagesetappen, glaube ich, waren es bis Calafat und dann kam Serbien. Also insgesamt waren wir, glaube ich, 10 Tage, das müsste ich nochmal nachlesen, 10 Tage in Rumänien laufen unterwegs.
Ja. Hat man dann zwischen den einzelnen Ländern auch wirklich merkliche Unterschiede gemerkt, dass man sagt zum Beispiel, hier sind die Straßen besser oder hier ist der Verkehr anders oder die Luft ist besser oder sonst, was weiß ich, das Interesse der Leute unterscheidet sich? Hast du da auf diesen Etappen irgendwie merkliche Unterschiede festgestellt oder gibt es da gar keine Unterschiede?
Doch, es gibt schon Unterschiede. Also Rumänien war schon mit Abstand das ärmste Land. Also und gerade der Süden Rumäniens ist auch noch der ärmste Teil Rumäniens, von daher war da der Unterschied zu Serbien dann schon sehr krass. In Bulgarien waren wir 2 Tage. Das hat sich auch schon wieder ein bisschen unterschieden von Rumänien. Also Rumänien war mit Abstand das Land, das am ärmsten rüberkam für uns.
Oh ja, okay. Dann? Ja, wie ging es dann so weiter?
Bulgarien habe ich schon erwähnt.
Ja.
Als wir diese 2 Tage durch Bulgarien gelaufen sind und wieder rüber nach Rumänien querten, haben wir die Donaubrücke dort genommen zwischen Ruse und Giurgiu. Die ist 1,8 Kilometer lang und die einzige Brücke damals auf einer Donaulänge von 600 Kilometern. Und als wir rüberliefen, haben sie diese Donaubrücke, die ja eine der wichtigsten Verbindungen ist, die ganze Zeit gesperrt. Wir sind also drüber gelaufen, rechts und links. Im Süden und Norden gab es einen Riesenstau. Und die rumänische Delegation der Stadt Giurgiu hat uns dann in der Mitte der Brücke in Empfang genommen und dann mit dem Autokorso in die Stadt begleitet.
Donnerwetter. Also auf jeden Fall eine wirklich große mediale Präsenz oder doch wirklich ein großes Interesse auch.
Genau.
Wie war das dann eigentlich so für dich persönlich? Ich meine, du warst jetzt vorher auch nicht derjenige, der im medialen Mittelpunkt gestanden hat. Du kommst mehr oder weniger auch aus, ja, als Sportler aus, wie soll ich mal sagen, aus anfangs ja normalen Verhältnissen. Du standest vorher auch nicht so in der Öffentlichkeit, wurdest auch nicht von Journalisten und von großen... ja, einfach von Medienvertretern umlagert, interviewt und gefilmt. Wie war eigentlich das dann so für dich?
Man gewöhnt sich vielleicht an alles. Das passte ja schon. Also es war jetzt auch nicht so wild. Also das eine oder andere Interview kann ich dann schon geben.
Ja.
Und wenn eine oder vier Kameras auf eingerichtet sind, das ist dann auch nicht weiter wild. Nee, das passte schon. Also das hat sich dann auch nach dem Donaulauf ja auch wieder relativ schnell gelegt. Von daher.
Aber hattest du mit so einem großen Interesse dann gerechnet oder war es für dich auch überraschend?
Als wir das Ganze geplant und organisiert haben, habe ich mit sowas natürlich überhaupt nicht gerechnet.
Ja.
Nee, ich wollte einfach diese Idee des Donaufestes, die Donau entlang tragen, sagen, hier gibt es dieses Fest, wir leben alle an einem Fluss. Es gibt ein neu gegründetes Donaubüro damals, das sich um die Interessen der Donauanrainerstaaten sorgt und irgendwas in die Wege leiten will. Das war es eigentlich. Und dass es in Rumänien, Bulgarien und Serbien noch so gut ankommt, diese ganze Idee, hätte ich nicht damit gerechnet, nein.
Ja, du hast vorher erwähnt, dass ihr Moldawien und die Ukraine nicht durchkreuzt habt. Hat das jetzt irgendwelche streckentechnische Gründe oder was war der Grund, dass die zwei Länder dann nicht bei dir auf der Laufroute standen?
Ja, das hatte streckentechnische Gründe, genau. Tulcha liegt direkt am Donaudelta, von dort aus loslaufen, hat sich einfach angeboten, dann nicht in den Norden des Donaudeltas zu gehen. Außerdem sind die Anteile von der Ukraine und von Moldawien relativ gering. Moldawien hat, glaube ich, nur einen Kilometer Donau und auch die Ukraine kann man...
Ja, ich habe sogar gerade vor mir liegen, vielleicht können wir einfach mal sagen, die Donau-Anrainerländer, die Ukraine hat ungefähr 50 Kilometer Stromkilometer, Moldawien hat tatsächlich nur 0,6, Bulgarien hat mit 470 einen großen Anteil und der größte Anteil, wenn ich das richtig sehe, ist tatsächlich Rumänien. Rumänien, Serbien ist 580, Kroatien 140, Ungarn 420, Slowakei 180, Österreich 350 und Deutschland 650. Also ist der größte Block tatsächlich oder die längste Strecke der Donau
Rumänien.
Ja. Das heißt, den Ehrgeiz, die beiden anderen Länder dann sagen wir, auf einem Umweg noch zu erlaufen, den hattest du dann nicht, sondern es ging ja darum, einfach dann eine sinnvolle, gerade Wegstrecke doch zu laufen.
Genau. Also es hat keine persönlichen Gründe gehabt, dass wir nicht in die Ukraine oder nach Moldawien sind.
Ja, nee, ich dachte, ich frage mal, hätte ja irgendwie sein können.
In Serbien dann, wenn wir dann die Wegstrecke weiter entlang gehen wollen Richtung Ulm, Serbien, dann kommt das Eiserne Tor Richtung Belgrad, einer der schönsten Streckenabschnitte an der Donau für mich, wo sich die Donau den Weg durch die Karpaten gesucht hat. Dort hatte ich eine Begegnung ganz anderer Art. Morgens um 4 war ich meist schon unterwegs oder 4:30, weil es war die ganze Zeit ziemlich heiß und ich habe die kühlen Morgenstunden ausgenutzt, um schon relativ viele Kilometer hinter mich zu bekommen. Meistens dann alleine, weil Markus ausgeschlafen hat und mich dann irgendwann mit dem Auto eingeholt hat.
Ach so, der ist dir nachgefahren. Ich dachte, er war stetig neben dir hergefahren.
Nein, ich war meistens allein unterwegs. Ständig ein Auto neben mir zu haben, das glaube ich, könnte ich nicht brauchen. Wir hatten dann immer irgendwelche Treffpunkte ausgemacht.
Ja.
Oder wie gesagt, am Anfang des Tages bin ich meist losgelaufen und er kam dann halt irgendwann mit dem Auto hinterher.
Das heißt, ihr habt dann beide Handy gehabt und dann hast du gesagt, Markus, ich bin hier, kannst da hinkommen, ich warte hier auf dich.
Genau.
Ach so.
Und in Serbien war ich ziemlich alleine an der Donau unterwegs, bis mich ein Polizeiauto eingeholt hat, die mich dann gefragt haben, was ich denn hier machen würde und ob ich ihnen meinen Ausweis zeigen wollen würde. Den hatte ich natürlich nicht dabei. Dann haben sie mich gebeten, doch bitte einzusteigen und mit aufs nächste Revier zu fahren.
Ach.
Und dann habe ich gesagt, ich komme gerne mit aufs nächste Revier. Allerdings würde ich gerne hinter ihrem Wagen herlaufen, weil ich würde gerne die Strecke laufend bewältigen. Das fanden sie dann nicht so witzig und wurden dann schon leicht ungehalten. Und dann bin ich letztendlich doch eingestiegen, bin einige Kilometer bis zum nächsten Ort gefahren. Und da hat es dann, glaube ich, so 3-4 Stunden gedauert, bis geklärt war, wer ich war, was ich tue. Und dann waren es die freundlichsten Menschen auf der Welt. Das war echt nett. Ich habe hier im Buch vorher auch noch ein Gruppenfoto mit den Polizisten gesehen. Haben mich dann wieder an die Stelle zurückgefahren, wo sie mich vorher aufgegabelt hatten. Und ich konnte dann weiterlaufen.
Das ist fair. Das war nämlich gerade meine Frage, ob dir dann tatsächlich die Distanz, die paar Kilometer abhanden gekommen sind. Aber du wurdest wieder zurückgefahren.
Genau.
Ja, was haben die dann vermutet? Ich meine, wenn jetzt da ein einsamer Läufer seine Kreise zieht, der ist ja nur wirklich, wie soll ich mal sagen, nicht verdächtig, irgendwo jetzt Gefährliches zu wollen. Was war da das Ansinnen, dass man dich da eingebremst hat?
Ich weiß es nicht ganz genau. Ich konnte sie schlecht verstehen, sie mich nicht so gut verstehen. Mhm. Nein, ich konnte mich einfach nicht ausweisen. Das war ihnen suspekt.
Ah ja, okay. Ja. Weil du das auch gerade ansprichst, Sprachen. Wenn ich mir überlege, Rumänien, Serbien, Slowakei, das sind ja alles Länder, in denen man zumindest mal nicht als... Vielleicht gibt es den einen oder anderen Mensch, der Deutsch versteht, aber nicht primär Deutsch als erste Sprache spricht. Wie hast du dich dann mit den Leuten verständigt oder hast du immer nur Englisch dann gesprochen oder wie hat man das, wie ging es dann?
Ja, zumeist Englisch.
Zumeist also Englisch.
Die meisten Leute, mit denen wir es zu tun hatten, konnten auch Englisch, viele konnten auch Deutsch, aber Englisch war natürlich die Hauptsprache zur Verständigung.
Ja, ja. Und ja, also dann, das war in Serbien der Event, den genau, du gerade dann...
Der Event.
Der Vorfall, genau. Nennen wir es mal so.
Ja, also genau, das dritte Land, das ich damals durchquert habe.
Ja.
Genau, und von Serbien ging es ja weiter, Belgrad, die letzte Station in Serbien war der Novi Sad. Mhm. In Novi Sad da war dann schon wieder das Brückenthema, damals lag noch diese Brücke des Krieges, des Balkankrieges in der Donau, also eindrucksvoll noch halb zerschossen in der Donau und hat damals noch den ganzen Schiffsverkehr auf der Donau blockiert. Mhm. Und Novi Sad sind wir dann losgelaufen nach Kroatien, den vormaligen Kriegsgegner.
Ja.
haben dann Vukovar als Station gehabt und Novi Sad sind wir von mehreren hundert Leuten wieder begleitet worden. Die Polizei hat die Stadt dicht gemacht, hat einen riesen Stau produziert, wir sind rausgelaufen und dann über die Grenze, die Grenze wussten Bescheid, nach Vukovar rein und dann in diese Stadt, die damals noch ziemlich zerschossen war, also ziemlich am Ende war. Und ja, war schon eindrucksvoll, dieser zerschossene Wasserturm als Symbol, der heute noch so steht. Und wir hatten dann damals auch wieder von der Stadt aus eine Führung durch die Stadt über die ganzen Kriegsgräberfelder.
Das heißt, du hast auch schon einiges gesehen, was bleibenden Eindruck gemacht hat. In dem Fall waren es die Kriegsschäden, die du da gerade beschreibst.
Oder auf diesem Friedhof am eindrucksvollsten waren 1300 offene Gräber, wo niemand drin lag, vor 1300 vermisste Personen.
Ja. Ja, das gibt natürlich dann schon Eindrücke, gibt zu denken. Ja. Aber ich denke auch ein paar Touristenattraktionen, du hattest vorher ein Tor genannt oder verschiedenes anderes schon kurz, Brücken. Also du hast auf jeden Fall auch einige Touristenattraktionen auf deiner Wegstrecke dann mitgenommen.
Ja, genau, das Eiserne Tor ist die Stelle, wo sich die Donau letztendlich durch die Karpaten bricht.
Ja.
Also es ist vor allem natürlich Natur, die man entlang der Donau erleben kann, so laufenderweise. Klar, es gibt natürlich auch viele Sachen, die man so als Tourist dann entdecken kann. Ja, das greife ich vor, nach Esztergom wollte ich gerade an diese Kirche mit dem Kuppelbau.
Ja. Super. Ja, ich denke, wir spielen nochmal Musik, bevor wir dann in die letzte Viertelstunde gehen. Ich glaube, wir haben nochmal von dir was ausgesucht. Was liegt noch an? Ist es nochmal Die Happy oder was?
Entweder ist es nochmal Die Happy oder ist es Holger Jauch.
Ja,
ja genau. Als Künstlername, wie heißt der? Stem Solo, genau, das Künstlername von Holger Jauch, das ist ein Ulmer. Und der war damals 2003, dann später mit unten in Tulscha beim dortigen Donaufest und deswegen habe ich ihn ausgesucht.
Spielen wir und danach weiter in der Plattform mit Bernd Hummel und dem Donaulauf. Radio Free FM Plattform heute Nachmittag zu später Stunde, dafür live vom Donaufest, Außendonausalon. Mein Name ist Michael Trost und gegenüber steht der?
Mein Name ist Bernd Hummel.
Genau, der Donauläufer. Und wir haben jetzt schon über den Donaulauf einiges erfahren. Wir haben gehört, dass der Bernd unter anderem einmal sogar dann verhaftet wurde, mehr oder weniger auf der halben Distanz, und aber doch rasch wieder frei kam, wenn man das so sagen kann, sogar wieder an den Ursprungsort zurückgekehrt ist und dann den Lauf fortsetzen konnte. Ja, das war in Serbien, Bernd. Serbien war also dann eine relativ lange Etappe, habe ich gesehen. Und dann seid ihr weiter?
Genau, wir waren schon in Vukovar, Kroatien. In dieser Stadt, genau, haben wir übernachtet, sind dann weiter am nächsten Tag nach Osijek. Und dann auch schon wieder raus aus Kroatien nach Ungarn. Durch Kroatien selber, von Vukovar bis zur kroatisch-ungarischen Grenze, haben mich damals drei national wohl relativ bekannte Langstreckenläufer begleitet. Zu dritt waren sie da, haben mich morgens in Vukovar vom Hotel abgeholt, waren alle drei sehr motiviert bis in die Haarspitzen, was mir einiges in Sorge bereitet hat.
Ach so.
Ja, weil ich ja eigentlich meinen Rhythmus hatte und mich irgendwie nicht verleiten lassen wollte, jetzt irgendwie schnell zu laufen, und dachte, die sind so motiviert, die bringen mich jetzt an meine Grenzen. Aber es war dann genau das Gegenteil der Fall. So nach 20, 30 Kilometer haben sie langsam geschwächelt und haben dann beschlossen, mich nicht mehr gemeinsam bis zur Grenze nach Ungarn zu begleiten, sondern immer abwechselnd. Und das gab mir dann so den letzten Schub, um dann Ungarn zu erreichen. Ungarn hat sich dann vor allem dadurch ausgezeichnet, dass es heiß war. Also die ganze Ungarn-Durchquerung, das weiß ich nur noch, da war es wirklich heiß. Und da war auch dann in Gio, auf einer dieser Etappen, dieser Vorfall mit dem Turm, dass vorher schon, dass es 80 Kilometer lang so heiß war, dass ich eigentlich nicht mehr wollte. Da war der Tiefpunkt des Ganzen eigentlich, aber nur aufgrund der Hitze.
Das habe ich vorher schon mal gedacht, Bernd. Gab es da auch mal einen Tiefpunkt, wo du gesagt hast, ich schaffe das nicht oder ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich setze mich jetzt hin und lass es gut sein? Gab es solche Punkte auch?
Ja, das war in Ungarn, genau.
Das war in Ungarn,
nicht ich schaffe es nicht mehr und ich kann nicht mehr, sondern nur eigentlich, ich mag nicht mehr.
Ja. Aber du hast nie ernsthaft gedacht, mir tun alle Beine, mir tun Füße und Beine und Ärmel weh. Geht nicht mehr weiter. Also du hast dich immer wieder aufgerappelt auf jeden Fall.
Ja, genau. Also das Ziel war schon immer vor Augen und das wollte ich auf keinen Fall aus den Augen verlieren.
Ja. Was man doch mal zwischendrin einfach auch sagen muss, wie regeneriert man dann, wenn man täglich solche Distanzen läuft? Da muss man doch irgendwelche, ja, was weiß ich, braucht man vielleicht mal eine Massage, einen Physiotherapeut oder so, irgendwie was. Wie hast du dich wieder so überhaupt dann für den nächsten Tag so fit bekommen, dass dir nicht die Muskelkater dann zu schaffen gemacht hat?
Also Muskelkater hatte ich keinen. Also die Belastung war so gering von der Intensität her, dass ich keinen Muskelkater hatte. Ich habe vorher schon gesagt, ich hatte zu viel Equipment dabei, habe gar nicht so viel gebraucht, wie ich dabei hatte. Genauso war es mit Nahrungsergänzungsmittel, Riegel und Gels und so weiter, hatte ich jede Menge dabei, habe ich kein einziges gebraucht. Ich habe meinen Marmorkuchen mit Nutella gegessen am Morgen und ansonsten das, was die Leute oder was wir am Abend gekriegt haben, also von den fertigen Pommes bis zum Gulasch, das war okay. Also von der Intensität her brauchte ich auch gar nichts anderes, also von der Intensität der Belastung.
Wenn wir es aber noch mal durchschauen, der Tag, du stehst morgens sehr zeitig auf, du wolltest also schon quasi zeitig starten, damit du auch nicht in die Mittagssitze wahrscheinlich zu sehr reinkommst, oder?
Genau, und also dann morgens von 4:30 bis 9:00, wenn man dann schon die ersten, sage ich mal, 30 Kilometer hat und dann die restlichen 40 auf den Tag über verteilt, dann hat man schon einiges gewonnen.
Das heißt, du konntest zwischendrin auch mal eine Sitzpause machen, auch mal eine Pinkelpause und zwischendrin auch mal was in Kleinigkeit essen.
Ja, oder mal den ganzen Nachmittag von 11 bis 3 gar nichts und dann, und dann am Abend, wenn es wieder ein bisschen kühler wurde, den Rest der Etappe.
Ja, das heißt, du bist nicht täglich am Stück das immer gelaufen, du bist eine gewisse Etappe gelaufen, hast ein bisschen Pause gemacht, dich da auch schon wieder erholt und dann weitergelaufen, bis du eben das Tagessoll dann erreicht hast. Aber das Tagessoll habt ihr dann schon ein bisschen flexibel gehalten, je nach Form und...
Irgendwann waren diese Etappen ja auch eingeteilt aufgrund, wir wurden da irgendwo erwartet. Ja. Und mussten dort sein zum Empfang. Wenn es dann gar nicht hingehauen hat, dann sind wir ins Auto gestiegen, sind entweder nach vorne oder nach hinten gefahren, haben dann dort irgendwie dem Bürgermeister die Hand geschüttelt und sind am nächsten Tag wieder an den Ausgangspunkt gefahren.
Ah ja, okay, ja, so kann man es natürlich auch lösen. Ja, also auf jeden Fall, wir hatten das Thema irgendwann schon mal, ihr habt keinen Physio, keinen sonstigen Betreuer mitgenommen, ihr habt das wirklich zu zweit dann komplett bewältigt.
Ja, in Rumänien die ersten 4 Etappen habe ich ja schon von den Polizisten erzählt.
Ja.
Wir hatten da auch einen Masseur dabei, der uns auch die ersten 4 Etappen begleitet hat. Und wir hatten durch Serbien, durch von irgendjemand, ich weiß es schon gar nicht mehr, eine Masseurin gestellt gekriegt, die dann auch 3 Tage dabei war.
Aber die hat dann schon auch mal, also...
Die hat auch schon mal zugelangt, ja.
Wollte ich sagen.
Ja.
Gut, wenigstens dann ein klein bisschen dann, euch wieder versucht fit zu machen oder dich vor allem. Und wir waren angekommen dann bei Kroatien, Ungarn waren wir sogar schon.
Genau.
Dann ging es weiter.
Genau, von Chio nach Bratislava.
Ja.
Und
in der Slowakei.
Jetzt sind wir in der Slowakei. Das war rein in der Slowakei in Bratislava, übernachtet im Gästehaus der Stadt. Eine schöne Stadt, hat mich an den Bamberg erinnert, wo ich vorher einige Jahre studiert hatte. Also eine sehr schöne Stadt, Bratislava. Am nächsten Tag dann raus nach Österreich, an der Donau entlang nach Wien. In Wien haben wir dann damals das Halbfinale, glaube ich, geschaut. Also das war, da waren wir sehr unter Zeitdruck, weil wir zu einer gewissen Zeit in Wien sein mussten.
Ja.
Da mussten wir uns beeilen, haben wir dann in Wien das Halbfinale geschaut, soweit ich das noch weiß, oder das Viertelfinale. Genau. Und dann ging es von Wien aus durch die Wachau. auch ein sehr schöner Abschnitt. Mhm. Da kannte ich mich ja dann schon aus. 2001 haben wir dann ja dort den Probelauf gemacht, mhm, von Passau nach Wien. Mhm. Und dann kam ja der Heimat schon nahe. Mhm. In Regensburg, ja, also wenn ich jetzt ein bisschen springe, Passau, Regensburg. In Regensburg haben wir einen Tag Pause eingelegt, weil damals dann das Finale war. Mhm. Deutschland-Brasilien.
Ja.
Ich glaube,
ja,
das ging anders aus als das gestrige Spiel.
Das ging genau anders, ja, aus, ja, genau. Mhm.
Und das Highlight war dann natürlich die Ankunft hier in Ulm.
Ja.
Als wir dann hier am 5. Juli ankamen und dann ab Talfing, später dann in der Friedrichsau, an die 1000 Leute mit uns mitliefen.
Hier, 1000?
Hier 1000, bis zum Fischerviertel,
wow, ja. Donnerwetter, ja.
Mhm. War das natürlich schon, mhm, ein gutes Gefühl.
Ja, das, ja, kann ich mir vorstellen. Das, ja, heißt, du bist jedenfalls dann, ja, man sieht es hier auch auf dem Buch. Ich nehme an, das hier ist doch die letzte Etappe, was ich hier gerade auf dem Buch von mir sehe.
Genau, das ist hier an der Donau.
Ja, mit großer Begleitung dann hier eingelaufen und dann hier tatsächlich an dem 5. Juli 2002 zur Eröffnung des Donaufestes dann angekommen.
Genau.
Hat also genau gepasst.
Und das Schöne war, dass dann nicht nur der Ulmer und die damalige Neu-Ulmer Bürgermeisterin da war, sondern auch der Bürgermeister von Tulscha.
Ja.
Hat sich extra die Zeit genommen und die Mühe gemacht, von Tulscha hierher zu kommen, ja, um mich hier zu empfangen, nachdem er mich ja 43 Tage vorher in Rumänien losgeschickt hat. Mhm. Und hat mir dann erklärt, dass er diese Idee und dieses Donaufest, wo er dann hier war, so gut findet, dass er das im Wechsel mit Ulm alle zwei Jahre in Tulscha, mhm, organisieren möchte.
Oh, ja.
Das hat dann auch geklappt. 2003 war dann in Tulscha das erste Donaufest, mhm, so von der Idee und von der Gestaltung angelehnt an das Ulmer. Damals, mhm, waren wir dann auch eingeladen, weil eine ganze Ulmer Delegation dort unten war. Und das gab es dann noch drei oder vier Mal. Mhm. Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist das Donaufest in Tulscha allerdings Geschichte.
Ah ja, ja, schade, aber zumindest in Ulm ist es noch nicht Geschichte, nee, sondern hier in Ulm lebt das, ja, Donaufest und ja, das ist natürlich dann sehr schön. Wie ist denn sonst noch der Kontakt in die verschiedenen Länder oder gibt es da irgendwo jetzt im Nachklang zu deinem Donaulauf in irgendeiner Weise noch ja, eine Präsenz, zum einen, dass du vielleicht auch so wie heute noch in die Medien oder ins Radio oder ins Fernsehen eingeladen wirst oder ist das Thema für die meisten dann doch durch oder hast du auch noch Kontakt in die Länder, vielleicht auch gerade zu den sozialen Einrichtungen, die du dann auch befördert oder ein bisschen unterstützt hast?
Nee, gibt es nicht mehr. Also jetzt nicht mehr. Die Jahre danach, so zwei, drei Jahre war ich, mhm, ich war noch bestimmt vier, fünf Mal unten in Rumänien.
Ja.
Allerdings in der Zwischenzeit ist das alles eingeschlafen. Mhm. Ja, man müsste sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, das, ja, habe ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, gebe ich zu. Ja, aber, ja, ich bin jetzt in der Zwischenzeit hier in, mhm, Ulm mit diesen ganzen Geschichten verwachsen.
Ja. Mhm. Und ansonsten, ja, Donaulauf ist dann für dich im Prinzip Geschichte, aber was du mir auch gesagt hast im Vorabgespräch, nach dem Donaulauf, nach der intensiven Leistung, hast du auch erstmal ein bisschen, glaube ich, Erholungspause eingelegt. Ne? Also dann war erstmal auch ein Jahr bei dir.
Dann hatte ich erstmal keine Lust zu laufen,
das stimmt. Ein bisschen stiller.
Ja, ja. Ja, was noch eine ganz schöne Geschichte ist im Nachgang, bei dem Lauf von von Donaueschingen nach Ulm, habe ich den Bürgermeister von Riedlingen kennengelernt, mhm, und mit ihm dann zusammen 2007, ja, einen Staffellauf entlang der Donau von Donaueschingen bis nach Tulscha organisiert. Mhm. Und der kam ganz gut.
Sehr schön. Ja, Bernd, ich glaube, wir sind mit unserer Sendung schon so ziemlich am Ende. Ich fand es faszinierend, fand es beeindruckend. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns gewesen bist hier in der Donau, im Donaufest, im Donausalon. Ja, das war's heute an der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Und morgen gibt es auch wieder eine Plattform. Ansonsten täglich Plattform Montag bis Donnerstag bei Radio Free FM. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier im Studio, beziehungsweise im Donausalon und natürlich auch bei den Hörern am Radio. Vielen Dank für euer Kommen, fürs Zuhören.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.